Dass du jetzt die Worte segnest, Vater, unser Hören und unsere Gedanken, darum bitte ich dich durch deinen Sohn Jesus Christus. Amen. Wir kommen ja von Weihnachten. Ich war diese Woche ganz erschrocken, als mir aufgefallen ist, das ist erst 3 Wochen her, dass wir Weihnachten gefeiert haben. Man ist schon wieder so im Trott des Jahres gefangen. Trotzdem sind uns die Geschehnisse wahrscheinlich noch gut in Erinnerung. Die Geburt des verheißenen Babys, der Moment, in dem Gottes Sohn auf die Welt kommt und die ersten Reaktionen der Menschen darauf, die Reaktion der Hirten, der Weisen. Und dann hat Peter uns vorgelesen, was Lukas uns noch berichtet. Nach 8 Tagen wird Jesus in den Tempel gebracht und dort beschnitten. Und er bekommt seinen Namen, genau den Namen, den der Engel Maria gesagt hat. Jesus wird geboren als Jude, hineingeboren in die jüdischen Traditionen. Und seine Eltern machen mit ihm genau dasselbe, was alle jüdischen Eltern mit ihren jüdischen Kindern gemacht haben. Und zwischen all dem, zwischen der Geburt Jesu und zwischen seinem ersten Auftreten mit so ungefähr 30 Jahren, also im Grunde zwischen 0 und 30, berichtet uns Lukas von einer kleinen Begebenheit. Ich werde sie euch gleich vorlesen. Und da habe ich mir schon die Frage gestellt, 30 Jahre, die Geburt, sein Auftreten und dann so ein mini kleiner Blick, den uns Lukas gewährt und den er für die Nachwelt festhält. Einen einzigen Blick, den wir riskieren dürfen. Und trotzdem ist in diesem Blick die ganze Geschichte schon erzählt. Ansonsten ist zu der Zeit komplettes Schweigen. Und ich glaube, deswegen kommen wir ganz gut daran, da genau hinzusehen. Und ich lese euch jetzt mal den Text, nämlich aus Lukas 2. Die Verse 41 bis 52. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als Jesus 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn dort. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhören, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich und seine Mutter sprach zu ihm, »Mein Kind, warum hast du uns das getan?« Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Als der Joshua etwa 2 Jahre alt war, war ich mit ihm zusammen in Gladenbach im Krug, um was für mich einzukaufen. Und jeder, der Kinder hat, weiß, wie schnell das funktionieren kann. Man dreht sich einmal um, dann ist das Kind verschwunden. Und dann fängt man an, sich im Kopf natürlich auszumalen, was könnte da jetzt passiert sein. Und man denkt natürlich nicht, ach, der hat irgendjemand getroffen und plaudert nett, sondern man stellt sich die ganzen Horrorszenarien vor, was auf dem Marktplatz passieren könnte, wenn er jetzt den Laden verlassen hat. Und ich bin natürlich relativ schnell panisch geworden und habe angefangen, ihn zu suchen. Mit mir hat eine Verkäuferin mitgesucht, weil sie das mitbekommen hat. Und diese Minuten kommen dir ja wie Stunden vor, bis wir irgendwann ein Geräusch aus einer Umkleidekabine gehört haben. Und Joshua hatte sich in der Umkleidekabine auf diese Sitzbank gestellt, also man konnte von unten auch keine Füße sehen, und dachte, das wäre ein nettes Versteckspiel. Man reagiert dann, wie man reagiert, mit so einer Mischung aus kompletter Wut und Zorn und elendstiefer Erleichterung. Und ich glaube, einige von euch kennen das und haben vielleicht sowas Ähnliches schon mal passiert, erlebt. Und nun war Jesus natürlich kein Kleinkind mehr, sondern mit 12 Jahren kann man ja schon tatsächlich erwarten, der rennt nicht einfach auf die Straße, er fällt nicht in irgendeinen Brunnen. Er war mitgekommen nach Jerusalem, weil seine Eltern ihn einführen mussten in die Rituale und in die Vorschriften des Glaubens, denn mit 13 Jahren verließ man das Kindsein und galt dann als Gebotsmündiger. Für seine Taten war man komplett selbstverantwortlich. Und bevor das passierte, nahm man die Kinder schon mal mit nach Jerusalem zum Tempel, damit sie das alles mit aufnahmen und aufsogen. Und Maria und Josef hatten Jesus mitgenommen. Nach 7 Tagen, die waren vorgeschrieben, die man bei dem Fest bleiben musste, machten sie sich wieder auf den Heimweg. Wahrscheinlich mit einigen Verwandten, Bekannten, eine ganze Reisegruppe war unterwegs. Und klar, da fällt einem nicht gleich auf, wenn das eigene Kind verschwunden ist. Scheinbar haben sie es dann doch irgendwann gemerkt und haben angefangen, Jesus zu suchen. Erstmal da, wo sie ihn vermutet haben, bei den Bekannten. Und als er dort nicht war, sind sie zurückgegangen nach Jerusalem. Scheinbar war aber der Gedanke, ihn im Tempel zu suchen, nicht besonders naheliegend für die beiden. Denn erst nach 3 Tagen kommen sie auf die Idee, mal im Tempel nachzuschauen. Und ich habe mich schon gefragt, ja, wo werden die den denn gesucht haben in der Zwischenzeit? Was haben die wohl gedacht, wo ihr Sohn abgeblieben ist? In jedem Fall finden sie ihn im Tempel und es bietet sich ihnen ein Bild, das sie verwundert. Jesus, ihr Junge, sitzt mitten unter den Gelehrten, unter den Rabbinern. Also unter denen, die die Macht hatten, die Autorität hatten, zu sagen, wo es langgehen sollte. Die religiöse Gesetze auslegten, Wissen weitergaben, die was zu sagen hatten und Jesus mittendrin. Und Maria tut das, was wohl viele Mütter tun würden. Sie schiebt erstmal ihren Mann vor. Was hast du getan? Siehe, dein Vater und ich. Josef sagt übrigens kein Wort. Keine Ahnung, ob er wirklich kein Wort geredet hat oder ob es nicht relevant war und man es deshalb nicht aufgeschrieben hat. Maria poltert los, dein Vater und ich, wir haben dich gesucht. Wie kannst du nur? Was denkst du dir? Was fällt dir ein? Und da sei schon mal die Frage erlaubt, sag mal Maria, hast du eigentlich all das vergessen, was in Nazareth passiert ist? Hast du die Begegnung mit dem Engel vergessen, der dir gesagt hat, dieses Kind wird Gottes Sohn sein? Hast du das nicht mehr im Kopf, dass du einfach sagst, dein Vater, und du redest dabei von Josef? Und selbst Lukas schreibt später, ein paar Kapitel weiter, als Jesus auftritt, und das ist eine interessante Formulierung, Jesus wurde gehalten für einen Sohn Josefs. Maria, wie kannst du sagen, dein Vater, und dabei von Josef reden? Und wir spüren so ein bisschen dieses Ambivalente, diesen Vater auf der einen Seite, von dem Maria redet, und den Vater auf der anderen Seite, von dem Jesus gleich reden wird. Und Jesus sagt hier im Lukas seinen ersten Satz, jedenfalls den ersten, der uns überliefert wurde. Wahrscheinlich hat er schon ein bisschen mehr gesprochen. Seinen allerersten Satz in der Bibel, und der hat es in sich. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und jetzt, und das ist so mein erster Punkt, meine erste Erkenntnis für diese Predigt, steht diese Vaterfigur ganz groß über dieser kleinen Szene. Da ist Maria, Josef, die diesen Jesus großgezogen haben, zu deren Familie er gehört. Und Jesus klärt hier erstmal in seinem ersten Satz die Verhältnisse. Ich muss da sein, wo mein Vater ist. Was Maria und Josef zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten oder noch nicht gehört hatten, das kennen wir ja schon dadurch, dass wir die Bibel kennen. Jesus macht das später bei seinem Auftreten ganz deutlich. Ich komme vom Vater, ich erzähle euch vom Vater, ich bringe euch den Vater und dann gehe ich wieder zum Vater zurück. Und wir haben es aufgeschrieben, wir können es nachlesen in der Bergpredigt, wie Jesus erzählt von der Liebe des Vaters, von der Weisheit, von der Sorge des Vaters und von allem, was den Vater ausmacht. Wer mich sieht, sagt Jesus später, der sieht den Vater. Und wir wissen ja, dass das noch viel weiter geht. Diese Worte bleiben nicht nur bei Jesus, sondern Jesus hat auch uns tatsächlich gezeigt, wer der Vater ist. Nicht nur uns, sondern all den Menschen, die in dem Zeitraum von null bis jetzt leben. Und wenn wir seine Nachfolger sind, wenn wir zu Jesus gehören, dann gibt er uns die klare Anweisung, wie wir beten sollen, nämlich unser Vater im Himmel. Wir haben das eben gemacht. Und wir haben das Privileg, diesen Vater anreden zu dürfen mit Abba, lieber Vater. Jesus macht ganz klar, wo er hingehört, zu diesem Vater. Das hat nichts damit zu tun, dass er sicherlich nicht dankbar war für all das, was Josef ihm mitgegeben und beigebracht hat, aber sein Vater ist eben ein anderer. Abba, lieber Vater. Das ist das eine. Und das andere, was mir aufgefallen ist, dass jedenfalls für Maria und Josef das ein sehr komischer Fundort war. Wahrscheinlich sind sie erst mal da gewesen, wo die Freunde von Jesus waren, vielleicht an Orten, die Jesus als Kind besonders interessiert haben, weil sie dachten, ihn da zu finden. Und vielleicht haben sie dann nachgedacht, was könnte das denn sein, was ihn hier in Jerusalem gehalten hat, warum wollte er nicht weg? Und dann finden sie ihn dort, wo sie ihn nicht vermutet hätten. Und Jesus, tja, warum habt ihr mich gesucht? Was soll denn die Aufregung? Was macht ihr denn hier für einen Wind? Die griechische Form, die hier in dem Urtext verwandt wird, und ich kann ja kein Griechisch, deswegen habe ich mir das nur so angelesen, ich gehe aber trotzdem davon aus, dass es stimmt, beschreibt die Selbstverständlichkeit des Tatbestandes, wie es grammatisch heißt. Das ist im Grunde wie Geld im Portemonnaie, wie die Brille auf der Nase, das Auto in der Garage. Das ist ja keine Überraschung, dass wir da was finden, wenn wir da nachschauen. Ja, wo soll ich denn sein, sagt Jesus. Ist doch eigentlich glasklar, ich bin da, wo mein Vater ist. Geht doch gar nicht anders. Und bei all dem, was auch im Tempel schief lief, was an Kulten, an Regelungen so die Menschen sich dazu ausgedacht haben, war doch der Tempel immer noch der Ort, an dem man Gott begegnen konnte. Für uns ist das manchmal schwer vorzustellen, weil wir durch Jesus dem Vater auch so ganz nah sein können. In unserem Alltag, in unserem Zuhause, bei den Besorgungen, Erledigungen. Aber zur Zeit Jesu war es nun mal so, dass man, wenn man Gott nahe kommen wollte, in den Tempel gegangen ist. Weil Gott da zu finden war. Weil sich Gott da den Menschen genähert hat. Und deswegen war Jesus auch da im Tempel selbstverständlich. Wo soll er sonst sein? Und das Thema, was für uns heute Morgen vielleicht da so ein bisschen durchscheint, die wir ja auch diesen Vater haben und die wir ja auch in diesem Vaterhaus zu Hause sind. Und ich meine damit jetzt nicht das Gebäude, der Tempel steht nicht mehr, könnten wir sowieso nicht mehr hingehen, sondern mal bildlich oder übertragen gesprochen, habe ich mir die Frage gestellt, wo sind wir eigentlich zu Hause? In welchem geistlichen Raum sind wir zu finden? Wenn ihr mich suchen würdet, wo würdet ihr mich finden? Wo bin ich gerade? In welchen Sphären bin ich so unterwegs? Wo laufe ich rum und womit fülle ich eigentlich meine Gedanken? Wovon lassen wir uns treiben? Vielleicht vom Zeitgeist, von dem, was um uns rum passiert, von den Dingen, die auf uns einprasseln, von den Problemen, vor denen wir stehen. Wovon lasst ihr euch treiben? Was treibt euch an? Rennen wir mit, wenn alle rennen? Machen wir uns Sorgen, wenn alle sich sorgen? Findet ihr mich da, wo sich Menschen Gedanken machen, wie soll es denn eigentlich weitergehen mit dieser Welt, mit meinem Leben, mit unserem Land? Findet man uns da, wo gelästert wird, geschubst, die Ellenbogen ausgefahren, damit es bloß uns gut geht, damit wir gut dastehen? Wo findet man uns, wenn man uns sucht? Und ich hoffe tatsächlich, dass wir im Grunde dieselbe Antwort geben können wie Jesus. Ja, wo sollen wir denn sein? Ist doch ganz klar. Wenn ihr mich sucht, findet ihr mich im Vaterhaus. Wenn ihr mich sucht, findet ihr mich hoffentlich ganz nah am Vaterherz. Und ich wünsche uns das, dass wir in diesen Räumen unterwegs sind, auch im neuen Jahr, in dieser Gedankenwelt, in diesem System, das von Gott bestimmt ist. Dass wir da sind, wo Gott die Mitte ist. Und ich hoffe, dass das uns zur Selbstverständlichkeit wird, so wie das bei Jesus auch war. Wir haben in der letzten Gemeindeleitung da kurz drüber gesprochen und haben uns verständigt, dass wir uns neu abhängig machen wollen vom Vater. Dass wir unser Handeln und unser Denken, unser Leben, unsere Entscheidungen abhängig machen wollen von dem, was der Vater dazu denkt. Und das heißt natürlich konkret was darüber, wie ich meine Zeit verbringe. Womit ich meine Zeit verbringe. Beim Handy gibt es ja einmal in der Woche so eine, jedenfalls bei mir, so eine Mitteilung. Da steht, Sie haben in dieser Woche so und so viele Stunden Bildschirmzeit. Das sind 15% mehr als in der letzten Woche. Und manchmal erschrecke ich darüber und denke, was hättest du in den Stunden alles Sinnvolles erledigen können? Vor vielen Jahren ist mir was passiert und das war so einprägsam, dass ich es bis heute nicht vergessen habe. Ich war damals in Frankfurt. Ich habe da die Ausbildung gemacht, zusammen mit der Katrin. Und wir haben da gewohnt in einem Wohnhaus von Diakonissen. Und zum Teil waren in dieser Klasse, also die Leute, die da gewohnt haben, das waren meistens die sehr bis wenig oder ein bisschen Frommen. Und dann waren auch Leute einfach aus Frankfurt und Umgebung, die da ihre Ausbildung machen wollten. Es gab so zwei Lager und wir waren jung. Das Glaubensfeuer brannte in uns noch und wir waren nicht alleine. Es waren ja immer ein paar Mitchristen dabei und wir haben mit dem Glauben nicht hinter Berg gehalten. Und eines Nachmittags bekam ich einen Anruf, war so, nachdem ich ungefähr ein Jahr da war, von einer Klassenkameradin, die hatte nämlich Schule geschwänzt, mit der Ausrede, ihr Opa sei gestorben und sie könnte nicht kommen. Der Opa war aber gar nicht gestorben, er war aber noch natürlich auch schon alt und jetzt hatte sie Angst, dass Gott als Strafe dem Opa irgendwas antun könnte oder ihn wirklich sterben lassen könnte, weil, und sie wäre dann schuld, das wäre dann Gottes Strafe für sie. Und weil ich doch gut Gott kennen würde und ich hätte doch Connections und würde mich auskennen, sollte ich jetzt bitte einschätzen, ob das so sein könnte und sollte ihr kurz mitteilen, was denkt Gott jetzt darüber und auch ungefähr mal abschätzen, wie könnte die Strafe für sie aussehen. Und dann sollte ich doch auch bitte noch ihn bitten, dass er nicht den Opa bestraft für ihre Lüge, sondern sich vielleicht lieber was für sie ausdenkt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Gespräch weitergeht und was ich ihr gesagt habe, keine Ahnung. Aber es hat mich beeindruckt, dass scheinbar irgendjemand dachte, ja, wenn ich mit diesem Problem irgendwo hin will und selbst mich irgendwie nicht traue mit Gott, dann muss ich zu Leuten gehen, die ganz nah an Gott dran sind. Leider ist mir das danach in meinem ganzen Leben nie wieder passiert. Aber es wäre schön, wenn uns das passieren würde. Wenn Leute uns ansprechen würden, wenn Leute mit ihren Fragen zu uns kämen, weil sie wissen, wir sind ganz nah am Vaterherz. Und wenn einer weiß, was Gott dazu vielleicht sagen könnte, dann die Leute, die ganz nah an ihm dran sind, klar. Wo sollen wir zu finden sein in 2024? Ich hoffe, dass wir sagen können, ganz klar, wir sind da, wo der Vater ist. Jesus saß da, hörte zu, stellte Fragen und scheinbar war das so beeindruckend, dass dann mit ihm diskutiert wurde und dass ihm dann auch Fragen gestellt wurden. Und ich denke, vielleicht können wir uns ein Beispiel daran nehmen, dass wir im Haus des Vaters sitzen und fragen und zuhören. Und dann, wenn wir seine Stimme, seine Worte, seine Gedanken gehört haben, dann vielleicht anfangen, darüber zu diskutieren, zu reden, vielleicht auch Antworten zu geben. Jesus, der Sohn Gottes, sitzt da und hört und fragt. Und wir sitzen manchmal da und geben Antworten und Ratschläge. Das ist vielleicht ein bisschen ambivalent. Vielleicht wäre das für uns als Gemeinde auch eine gute Möglichkeit, zusammen vor Gott zu sitzen und einfach mal zu fragen, was willst du denn eigentlich von uns? Von uns persönlich, von uns als Gemeinde. Vielleicht wäre es gut, wenn wir ein bisschen mehr hören würden, was Gott uns darauf antwortet und dann erst das Diskutieren anfangen. Keine Ahnung, könnte vielleicht eine Möglichkeit sein. Und das Dritte, was mir auffällt, Maria und Josef begreifen nicht, was Jesus ihnen sagt, so schreibt es Lukas. Die haben es nicht kapiert. Die nehmen den Jesus wieder mit nach Nazareth. Und klar, das ist ganz logisch, würden alle Eltern so machen, den jetzt nicht einfach da im Tempel lassen, weil es ihm da so gut gefällt, sondern natürlich, er muss wieder zurück zu seiner Familie, den Weg zurück nach Nazareth. Und dann ein interessanter Satz, er war ihnen untertan oder er war ihnen gehorsam, in der Übersetzung, die ich eben gelesen habe. Ich finde das erstaunlich. Wer war Jesus so nah am Vater wie Jesus, so eng mit Gott verbunden wie Jesus? Und was hatte der für einen gewaltigen Auftrag? Und dann sowas. 18 Jahre lang, er war ihnen untertan. Jesus lebte tatsächlich in diesem Setting, in Nazareth, Maria und Josef. Er war gehorsam. Und dieser Weg des Gehorsams, in der ganzen Unaufgeregtheit, in dem Unspektakulären, vielleicht in der Langeweile, das war genau der Weg, der dem Vater entsprach. Wir haben ja so gern die Specials. Wir lieben ja diese Mega-Stories, Mega-Zeugnisse, Dramen, Durchbrüche. wo Menschen komplett verändert werden, weil sie Jesus begegnen oder sonst irgendwie was Spektakuläres passiert. Und trotzdem, je länger wir mit Jesus unterwegs sind, desto mehr merken wir, da sind ganz viele Passagen in unserem Weg, in unserem Leben, die sind einfach abzuspeichern und da weitergehen und gehorsam sein. Deshalb ist das auch manchmal so ambivalent mit diesen christlichen Biografien, diesen geistlichen Biografien. Da werden ja Leben beschrieben, also jetzt nicht euer Leben oder mein Leben, das wäre ja viel zu langweilig, das würde kein Mensch verlegen, sondern da muss tatsächlich schon richtig Drama passieren. Also mal mindestens einmal dem Tod von der Schippe gesprungen oder 15 Wunder erlebt oder was auch immer. Und natürlich tun uns solche Berichte gut und solche Texte tun uns gut, weil wir sehen, wie groß Gott ist und was er alles bewirken kann, wo wir mit unserem Latein schon längst am Ende sind. Und trotzdem wirkt auf der anderen Seite unser Leben dagegen dann doch ziemlich klein und mickrig. Und manchmal sehnt man sich danach, dass sowas richtig Spektakuläres passiert. Dass Jesus richtig mächtig eingreift, dass Gott sich zeigt. Und trotzdem erleben wir das oft 18 Jahre gar nichts. Hier bei Jesus nicht nichts, sondern 18 Jahre das Richtige. 18 Jahre das, was Gott scheinbar für ihn vorgesehen hat. 18 Jahre lang das, was dran war. Das Unaufgeregte, das Unspektakuläre in diesem Mini-Örtchen Nazareth. Und so geht es jedem, über jedem Leben, das zum Vater gehört, das in diesem geistlichen Raum gelebt wird, kommt dieses Thema auf. Es kann was Spektakuläres sein, natürlich, aber es kann auch einfach ganz unaufgeregt sein und trotzdem ist das Unaufgeregte das, was Gott von uns haben will. Und ich möchte das gerne lernen, mich so zu verhalten, so zu leben, wie der Vater es will. Und wenn es spektakulär ist, okay, dann ist es spektakulär. Und wenn es 18 Jahre nichts Aufregendes ist, dann ist 18 Jahre nichts Aufregendes, außer vielleicht blöde Eckdaten und schwierige Rahmenbedingungen und Alltäglichkeiten. Und es ist vielleicht einfach weitermachen und dranbleiben. Und so stehen wir am Anfang von diesem neuen Jahr, an so einem ganz durchschnittlichen Sonntag, 08:15, und schauen durch dieses mini kleine Fenster, so einen ganz kleinen Blick, in dem uns Gott das Ganze zeigt. Und wir sehen, in Jesus bekommen wir den Vater, der eigentlich nur Jesus gehörte, geschenkt. Und wir können von Bethlehem getrost weitergehen, wir müssen nicht sorgenvoll zurückschauen, traurig, enttäuscht über das, was vielleicht nicht so toll gelaufen ist im letzten Jahr oder in unserem Leben. Und wir müssen auch nicht ängstlich nach vorne gucken, weil wir nicht einschätzen können, was passiert in der Welt, was passiert mit uns. Wir können geografisch meilenweit entfernt sein von Bethlehem und trotzdem gilt uns aber lieber Vater. Du kannst auf deiner Arbeit sein und denken, ja, wie lang soll das noch so gehen? Wie oft noch? Wie viel noch? Du kannst mit dir selber deine Kämpfe haben. Über all dem steht dieser Satz, aber lieber Vater. Du kannst in der Klinik rumhängen, auf eine OP warten oder du sitzt im Wartezimmer und wartest auf deinen Befund, aber lieber Vater. Man kann daheim rumhängen in seinen familiären Kreisen und denken, seit 20 Jahren immer dasselbe. Ist das wirklich der Sinn meines Daseins? Soll das alles gewesen sein? Aber lieber Vater. Und dieser kleine Text macht uns drei Sachen klar, mit denen wir ins neue Jahr gehen können. Wir kennen den Namen des Vaters und der gilt auch für uns. Wir wissen, wo wir hingehören, nämlich ins Vaterhaus. Unabhängig von Gebäuden da, wo der Vater ist. Und wir fragen und wir hören das Vaterthema. Das wünsche ich mir, dass wir das im neuen Jahr erfragen. Was ist dein Thema, Gott, für uns? Was ist für mich dran in meinem Leben, in meiner Familie, in meiner Arbeitsstelle? Was ist für uns dran als Gemeinde? Und in diesem Namen, in diesem Geist dürfen wir losmarschieren und staunend sehen und abwarten, was Gott in diesem Jahr bewirkt. Und dazu wünsche ich euch Gottes Segen. Amen.